sich einmal vor, dass in diesen kritischen Situationen noch die sogenannte Pressefreiheit der liberalen Demokratie vorhanden ist.
Das Ziel aber muss sein, alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten. Nur die besten Nationalsozialisten sind Parteigenossen.
Hi und willkommen zu Deutschland 33-45. Folge 34-8 Geheimakte Aufrüstung. Das Jahr 1933 war nicht nur innenpolitisch, sondern auch außenpolitisch ein turbulentes Jahr gewesen. Nach seinem Regierungsantritt hatte Kanzler Hitler eine aufsehenerregende Rede im Reichstag gehalten, die der eigenen Bevölkerung und im Ausland als Appell an Frieden und internationale Zusammenarbeit verkauft wurde. In Wirklichkeit knüpfte die Regierung Hitler nahtlos an den aggressiven nationalistischen Kurs der Präsidialkabinette an. Über das kurzfristige Ziel dieses Kurses herrschte Einigkeit zwischen Autokraten und Nationalsozialisten. Deutschland sollte, vor den Augen der Welt verborgen, massiv militärisch aufgerüstet und der Versailler Friedensvertrag endgültig zu Grabe getragen werden. Die Motivlage der Koalitionspartner für diesen Kurs unterschied sich nicht fundamental, aber doch in einem wichtigen Gesichtspunkt. Die Autokraten glaubten das Folgende: Sobald man die Fesseln von Versailles abschüttelte und das Reich zurück zu seiner alten Größe zu führen begann, bestand die Möglichkeit, dass die Nachbarstaaten Deutschland den Krieg erklärten. In ihrer Perspektive war Deutschland, wie schon 1914, von seinen potenziellen Gegnern eingekreist. Im Westen Frankreich, im Osten Polen und die Tschechoslowakei. Und alle drei Mächte waren miteinander verbündet. Um Deutschlands Nachbarstaaten von einer militärischen Intervention abzuschrecken oder, wenn nicht mehr zu vermeiden, um den zukünftigen Krieg führen zu können, musste man die Reichswehr so schnell wie möglich aufrüsten. Hitler und die Nazis sahen ebenfalls die Gefahr einer Militärintervention. Sie zu verhindern hatte in ihren Augen allerdings nicht den Zweck, einen Krieg grundsätzlich zu vermeiden. Hitler plante selbst nämlich fest damit, über kurz oder lang einen Eroberungskrieg vom Zaun zu brechen, um Deutschland den aus seiner Sicht notwendigen Lebensraum im Osten zu sichern. Diese unterschiedlichen Motive erklären zu einem guten Teil, warum am Anfang der gemeinsamen Regierung die Autokraten und nicht Hitler eine möglichst harte Linie in der Außenpolitik fuhren. Sie dachten ja kurzfristig, wollten möglichst rasch ein militärisches Potenzial aufbauen, das zur Abschreckung taugte. Hitler seinerseits dachte mittelfristig und verfolgte Aufrüstungspläne, die notwendigerweise über alles hinausgehen mussten, womit die Autokraten planten. Erst nachdem er die Macht im Innern hinreichend gefestigt fand, wurde aus der scheinbaren Taube Hitler wieder ein Falke. Diese Transformation vollzog sich für alle Welt sichtbar im Herbst 1933. Zwei Entscheidungen der Reichsregierung schlugen damals auf dem internationalen Parkett ein wie eine Bombe. Unter dem Vorwand, von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs bevormundet zu werden, verließ die deutsche Delegation endgültig die Abrüstungskonferenz in Genf. Im gleichen Atemzug verkündete Reichskanzler Hitler den Austritt Deutschlands aus dem Völkerbund. Im Inland kamen diese Entscheidungen gut an. Große Teile der deutschen Bevölkerung freuten sich darüber, dass man gegenüber den Siegermächten endlich einmal die alte teutonische Stärke gezeigt hatte. Mit Blick auf das Ansehen Deutschlands in der Welt waren die beiden Entscheidungen kein Erfolg. Das Dritte Reich hatte seine Verhandlungspartner und die Weltöffentlichkeit düpiert. Der Vertrauenskredit, an dem die republikanischen Regierungen der 20er Jahre hart gearbeitet hatten, hatte durch den nationalistischen Kurs der Präsidialkabinette der vergangenen Jahre bereits erheblich gelitten. Die Regierung Hitler zerstörte diesen Kredit durch den Abgang aus Genf und dem Austritt aus dem Völkerbund nun endgültig. Im Herbst 1933 drohte Deutschland die vollständige diplomatische Isolation. Um dieses Schicksal abzuwenden, war gerade Hitler jedes Mittel recht. Er fühlte sich an die herrschende Meinung und die eingespielten Regeln im deutschen diplomatischen Establishment nicht gebunden. Also stellte er kurzerhand die deutsche Ostpolitik auf den Kopf, zum Entsetzen der Diplomaten im Auswärtigen Amt. Noch im Mai 1933 hatte es danach nicht ausgesehen. Damals hatte Hitler seine Zustimmung gegeben, einen wichtigen Vertrag mit der Sowjetunion zu verlängern. Die enge Kooperation mit der UdSSR war ein Eckpfeiler der deutschen Außenpolitik der 20er Jahre gewesen und hatte reiche Früchte getragen für beide Seiten. Deutschland bekam Rohstoffe und die Möglichkeit, illegale Militärtechnik zu erproben. Die Sowjetunion erhielt wertvolle Maschinen und Know-how für den Wiederaufbau und den Ausbau der heimischen Industrie. Auch machtpolitisch profitierte Berlin von der Bindung an Moskau. Denn so hatte man einen potenziellen Bündnispartner gegen die neuen Nationalstaaten an der deutschen Ostgrenze, die nach dem Zerfall des russischen Zarenreichs entstanden waren. Hier, insbesondere in Polen und der Tschechoslowakei, lebten große deutschsprachige Minderheiten. Außerdem gab es viele offene Grenzfragen. Für den Nationalismus auf beiden Seiten war das ein großes rotes Tuch. Entsprechend angespannt waren die Beziehungen zwischen Deutschland und den neuen Nachbarn aus Ostmitteleuropa. Nachdem der außenpolitische Rundumschlag im Herbst 1933 noch den Applaus der meisten deutschen Spitzendiplomaten gefunden hatte, ließ Reichskanzler Hitler gegenüber dem Auswärtigen Amt Ende des Jahres die Muskeln spielen. Über vertrauliche Kanäle sendete er versöhnliche Signale nach Warschau, die der autoritär regierende Präsident der Polnischen Republik, Józef Piłsudski, mit Freude zur Kenntnis nahm. In der polnischen Rechten, und nicht nur da, galt die kommunistische Sowjetunion als Hauptfeind. Das war nicht nur dem traditionellen Antikommunismus geschuldet, der in Polen ebenso weit verbreitet war wie in Deutschland, sondern auch der Tatsache, dass die Rote Armee schon einmal versucht hatte, Polen zu erobern, nämlich Anfang der 1920er Jahre. Insofern verwundert es nicht, dass Hitlers neue Ostpolitik innerhalb kürzester Zeit Früchte trug. Am 26. Januar 1934 schlossen Deutschland und Polen einen Nicht-Angriffspakt und vereinbarten, alle offenen Fragen stets gewaltfrei zu lösen. Einen Monat später folgte ein geheimes Presseabkommen, das Sprachregelungen für die Medienberichterstattung zum Gegenstand hatte. Zwischen den alten Streithähnen Deutschland und Polen hatte fortan höchst offiziell eine freundschaftliche Atmosphäre zu herrschen. Diese von oben herab diktierte gut nachbarliche Beziehung wurde schließlich im März 1934 durch einen Wirtschaftsvertrag abgerundet, der den informellen Handelskrieg zwischen den beiden Ländern beendete. Echte Friedensbemühungen lagen dieser 180-Grad-Wende in der deutschen Ostpolitik nicht zugrunde. Auch wenn die Reichsregierung, allen voran Hitler, das natürlich immer wieder behaupteten und damit durchaus positive Resonanz in der Weltöffentlichkeit fand. Aufmerksame Beobachter des diplomatischen Parketts konnten freilich schon 1934 erahnen, was die deutsche Regierung wirklich spielte. Im Juni 1934 unterbreitete nämlich der französische Außenminister Louis Barthou in Berlin den folgenden Vorschlag. Deutschland sollte alle offenen Grenzfragen mit seinen östlichen Nachbarstaaten einvernehmlich lösen und dann einen Nicht-Angriffspakt mit ihnen schließen. Im Gegenzug würde Frankreich unter Einbeziehung des Völkerbundes die Einhaltung der Verträge garantieren. Dieser Vorschlag wurde von Hitler im Namen der Reichsregierung ohne größere Verhandlungen abgeschmettert. Wer sich ein bisschen mit der Außenpolitik nach dem Ersten Weltkrieg auskennt, könnte jetzt einwenden, das sei doch noch lange kein Beleg für Hitlers böse Absichten. Ähnliche Vorschläge, wie den von Außenminister Barthou, hatte es nämlich bereits Ende der 20er Jahre gegeben. Sie waren immer wieder gescheitert am gegenseitigen Misstrauen der Verhandlungspartner. Und eine Lösung der Grenzfrage hätte bedeutet, Gebietsansprüche aufzugeben. Das wäre im nationalistischen Klima nach dem Ersten Weltkrieg niemandem eingefallen. Kurz gesagt, vielleicht hätte auch Deutschlands republikanische Regierung den Vorstoß von Außenminister Barthou abgelehnt. Aber 1934 war es ja gerade die Regierung Hitler, die immer wieder von Frieden und Ausgleich sprach. Und mit Polen hatte man einen ersten Anfang gemacht. Wieso nun nicht also Nägel mit Köpfen? Die Grenzfragen einvernehmlich lösen und ein System kollektiver Sicherheiten aufbauen. Auf die Stimmung des Wahlvolkes musste man im Dritten Reich 1934 ja längst keine Rücksicht mehr nehmen. Das Regime konnte auch unpopuläre Entscheidungen durchdrücken, das hatte es an anderer Stelle ja gezeigt. Okay, ich höre schon auf mit den Gedankenspielen, bevor ihr euch jetzt noch die Hand auf die Stirn schlagt. Klar, Hitler ging es nie in Wirklichkeit darum, eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa aufzubauen. Er wollte Deutschlands Nachbarn gegeneinander ausspielen. Und hinter geschlossenen Türen im kleinen Kreis, da redete der Reichskanzler auch ganz anders. Etwa zur gleichen Zeit, als der diplomatische Vorstoß aus Frankreich kam, da besprach er mit seinem Reichswehrminister, General von Blomberg, bereits verschiedene Möglichkeiten, um eine zentrale Bestimmung des Versailler Vertrages zu demontieren. Denn bisher war das deutsche Staatsgebiet auf der linken Rheinseite und einem 50 Kilometer breiten Streifen rechts davon eine große entmilitarisierte Zone. Hier durfte die Reichswehr weder Soldaten stationieren, noch Befestigungsanlagen errichten. Im Falle eines Krieges hätte Frankreich also bequem in das Rheinland einmarschieren und innerhalb kürzester Zeit eine der industriellen Herzkammern Deutschlands besetzen können, nämlich das Ruhrgebiet. Das war natürlich Sinn und Zweck dieser Bestimmung des Versailler Vertrages. Keine französische Regierung, egal welcher Couleur, würde der Remilitarisierung des Rheinlandes durch Deutschland tatenlos zusehen. Jedenfalls beim derzeitigen Stand der machtpolitischen Verhältnisse. 2 Jahre später, wie wir noch sehen werden, sah das dann schon ganz anders aus. Aber zum Einmarsch in das Rheinland kommen wir noch. Die deutsche Außenpolitik lief in dieser Zeit also auf nichts weniger hinaus als die völlige Zerstörung der europäischen Nachkriegsordnung. Damit nicht genug. Hitler hatte gegenüber der Reichswehrführung mehrfach klargestellt, dass seine Regierung noch viel weitergehen wollte. Mittelfristiges Ziel der nationalsozialistischen Außenpolitik war ja die Eroberung von Lebensraum. Dass damit ein neuer europäischer, ja sogar ein Weltkrieg ausgelöst werden würde, dürfte den Profis in der Reichswehr nicht entgangen sein. Aber selbst wenn deswegen tatsächlich Bedenken geherrscht haben sollten, so baumelte doch die erste Etappe der hitlerschen Außenpolitik, die völlige Revision des Versailler Vertrages, wie eine Karotte vor der Nase der Offiziere. Endlich würde Deutschland, würden sie, wieder jemand sein. Die Kritiker des neuen Kurses machten ihren Sorgen also nur im privaten Kreis Luft, sprachen stets hinter vorgehaltener Hand. Ganz anders die Anhänger von Hitler und den Nazis. Männer wie Oberst von Reichenau kamen nun zu erheblichem Einfluss innerhalb der Reichswehr. Intern hatte die Reichswehr schon Ende der 20er Jahre damit begonnen, ein ambitioniertes Rüstungsprogramm zu planen, um Deutschlands nationale Wiederauferstehung zu ermöglichen. Und dieses Rüstungsprogramm ging über all das hinaus, was im Versailler Vertrag geregelt war. In den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der deutschen Industrieunternehmen lagen bereits Entwürfe für modernste Waffentechnik vor, darunter auch U-Boote, Panzer, Kampfflugzeuge und Bomber. Alles Kriegsgerät, das der Versailler Vertrag verbot. 1931 ging dieses sogenannte zweite Rüstungsprogramm von einer Laufzeit bis 1938 aus. Unter den Bedingungen der republikanischen Ära war das aber lediglich ein Kompromiss. Wo die Reichswehr die Grenzen ihrer Planung sah, verdeutlichte eine interne Denkschrift im Dezember 1931, also zur Zeit des ersten Präsidialkabinettes unter Heinrich Brüning. Die Rüstung, so heißt es in dem Arbeitspapier, ist in erster Linie ein Finanzproblem, dessen Lösung erst die Möglichkeiten für die Folgerung auf anderen personellen, organisatorischen und so weiter Gebieten eröffnet. Sollte es gelingen, mehr Geld für die Rüstung freizubekommen, so würde dies nur bedeuten, dass das Rüstungsprogramm nicht erst 1938, sondern bereits früher erreicht werden kann. Genau dieser Fall trat dann ein, als die Regierung Hitler ins Amt eingeführt wurde. Gleich in den ersten 2 Wochen stellten Nazis und Autokraten die Weichen auf Turboaufrüstung. Hitler traf sich mit der Reichswehrspitze, skizzierte seine machtpolitische Vision für ein kontinentales Imperium Großdeutschland und räumte dem Militärischen in allen politischen Fragen oberste Priorität ein. Wenige Tage später legte das Kabinett fest, dass die Finanzierung der Aufrüstung Vorrang vor anderen Staatsausgaben hatte. Die äußerst kreative, aber brandgefährliche Kreditschöpfung des Reichsbankpräsidenten Hjalmar Schacht, die öffnete die fiskalpolitischen Schleusentore. Mehr über die ersten Tage im Februar 33 könnt ihr übrigens in Folge 33-25 nachhören. Dort erkläre ich auch nochmal ausführlich Schachts finanzpolitische Tricksereien und ihre katastrophalen Langzeitfolgen für die deutsche Volkswirtschaft. Im Frühjahr 1933 war jedenfalls klar, da man Reichswehrminister Blomberg erlaubt hatte, sein eigenes Controlling zu übernehmen, konnten er und seine Kollegen nun de facto nicht nur so viel Geld ausgeben, wie sie wollten, sondern auch wofür sie wollten. Ganz nach dem Motto, the sky is the limit. Okay, das ist jetzt vielleicht etwas übertrieben, aber das ist natürlich aus didaktischen Gründen so. Das Rüstungsbusiness war damals genauso wie heute ein komplexer bürokratischer und ökonomischer Prozess. Und, das sei hier nur angemerkt, mit der Zeit zog Adolf Hitler auch dieses Entscheidungsfeld immer stärker an sich. Ganz davon abgesehen, dass überraschend schnell ein dichter Dschungel zu wuchern begann, in dem Interessen, Allianzen und Fäden von Nazi-Parteifunktionären, wichtigen politischen Schlüsselfiguren und Industrieunternehmen eng miteinander verwoben waren. Aber den Blick in diese spezielle Schlangengrube heben wir uns für spätere Staffeln auf. Als sich 1933 also der goldig warme Geldregen über Militär, Industrie und Forschung ergoss, nahm das Aufrüstungsprogramm rasant an Fahrt auf. Vor dem Machtantritt der Nationalsozialisten war Deutschland praktisch ohne schweres militärisches Gerät gewesen. Die Reichswehr verfügte weder über Panzer, Jagdflugzeuge, Bomber, U-Boote oder eine nennenswerte Zahl moderner Großkampfschiffe. Nachdem die Regierung Hitler die finanzpolitischen Weichen gestellt hatte, erstellte die Reichswehr im Frühjahr 1933 eine Liste mit etwa 2800 Wirtschaftsunternehmen, die das Rückgrat der Aufrüstungsbemühungen bilden sollten. Die Flut an Aufträgen, die bei diesen Unternehmen einging, wurde von der deutschen Wirtschaft insgesamt aufgesogen wie ein trockener Schwamm. Erstmals seit Jahren konnten viele Unternehmen ihre Produktionskapazitäten wieder voll ausschöpfen. Und sie begannen, in neue Kapazitäten zu investieren. Die Investitionen der deutschen Wirtschaft lagen 1932 bei gerade einmal 17% der letzten Hochkonjunkturphase von 1928. Bereits im Jahr 1933 erholte sich dieser Wert auf 21%. 1934 waren es dann schon 40% und 1935 würde das Investitionsvolumen schließlich auf 63% des Wertes von 1928 steigen. Der weitaus größte Teil dieser Investitionen ging auf das Konto jener Unternehmen, die von der Reichswehr als Träger ihres Aufrüstungsprogrammes ausgewählt worden waren. 1934 verschlangen diese Unternehmen bereits über die Hälfte der gesamten deutschen Produktion an Eisen, Stahl, Maschinen und Kraftfahrzeugen. Diese Grundindustrien, also Eisen, Stahl, Maschinen etc., hatten insbesondere bei der Devisenversorgung oberste Priorität, denn sie stellten ja die Infrastruktur für die Aufrüstungsbemühungen bereit. Innerhalb kürzester Zeit begannen ehemalige Rüstungsgiganten der Kaiserzeit wie Borsig oder Krupp wieder damit, Geschütze im großen Stil zu bauen. Der Handfeuerwaffenhersteller Mauser erhöhte seine Belegschaft bereits Anfang 1933 um 50%, nämlich von 800 auf 1300 Arbeiter. Die Rheinmetall AG, die Haubitzen und Maschinengewehre produzierte, stellte im selben Zeitraum ebenfalls 500 neue Arbeiter ein. Besonders rasant war das Wachstum im Bereich der Luftfahrtindustrie. 1933 waren hier gerade einmal 4000 Menschen beschäftigt. 2 Jahre später, 1935, waren es 72.000. Im März 1934 hatte Hermann Görings Luftfahrtministerium in Abstimmung mit der Reichswehr einen Produktionsplan aufgestellt, der den Bau von sage und schreibe 17.000 Kriegsflugzeugen bis 1939 vorsah. Moment, Moment, werdet ihr jetzt vielleicht sagen. Das verstieß doch gegen den Versailler Vertrag. Deutschland durfte gar keine Luftwaffe unterhalten. Darum hatte die Reichswehr doch damals, Ende der 20er, dieses illegale Ausbildungs- und Erprobungsprogramm in der Sowjetunion. Recht habt ihr. Darum bemühte sich das Dritte Reich auch darum, Entwicklung und Bau der modernen Kriegswaffen zu verschleiern. Offiziell existierte 1934 noch gar keine deutsche Luftwaffe. Die ersten Bomber, die nun aus den Fabriken kamen, waren formal Passagierflugzeuge. Als solche waren sie übrigens auch entwickelt worden. Und die modernen Eindecker-Jagdmaschinen, die in den nächsten Jahren in Serie gehen würden, die liefen offiziell ebenfalls als Passagier- oder Schulungsflugzeuge. Eine besonders perfide Form des Dual Use, wie man heute sagen würde. In anderen Industriezweigen verfuhr man ganz ähnlich. In den Krupp-Werken beispielsweise wurden plötzlich Traktoren gebaut, die doppelt so schwer waren wie herkömmliche Modelle. Außerdem fuhren sie auf Ketten, was jetzt durchaus nicht unüblich war, allerdings verfügten sie über eine 13 mm dicke Stahlpanzerung. Immerhin, die zwei Maschinengewehre im Turm dieses Traktors hatte man aus Gründen der Tarnung nicht ab Werk montiert. Andere Unternehmen schufen ganze Tarnabteilungen. Der sächsische Kraftfahrzeughersteller Auto-Union zum Beispiel verfügte seit 1934 über eine neue Abteilung namens Zentralbüro. Bloß, dass hier kein Papierkram erledigt wurde. Zentralbüro war der Tarnname für die Produktion von Motorrädern, Einbaumotoren und Lkw für die Reichswehr. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Aufrüstung waren Forschung und Entwicklung. Davon profitierten vor allem die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, heute heißt die Max-Planck-Gesellschaft, und die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG. Nach den in vielerlei Hinsicht mageren 20er Jahren wurden die staatlichen Zuschüsse für die Wissenschaft nun Jahr für Jahr aufgestockt. Gefördert wurde alles, was in irgendeiner Weise als kriegswichtig galt. Neue Waffentechnik natürlich. Aber auch Maßnahmen zur Steigerung der landwirtschaftlichen Erträge und der Herstellung von Synthetikstoffen. Denn im Falle eines Krieges musste Deutschland ähnlich wie 1914 bis 1918 mit einer Blockade rechnen und deswegen mussten die meisten Rohstoffe aus dem Land selber kommen. Auch die Industrie wurde für entsprechende Ideen mit Staatsgeldern bedacht. Der Chemiegigant IG Farben beispielsweise hatte bereits in den 20er Jahren ein Verfahren entwickelt, um aus Kohle Benzin zu gewinnen. Die eigens für die Produktion des synthetischen Kraftstoffes in Leuna gegründete Fabrik verbesserte das Verfahren laufend. Trotzdem fiel das sogenannte Leuna-Benzin am Markt durch. Es war zu teuer. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten priesen die IG Farbenmanager ihr Produkt als devisensparende Alternative zu Erdölimporten an. Das Regime griff dankend zu. Fest dabei im Blick, die Möglichkeit, im Falle eines Krieges die Benzinversorgung des Militärs sicherstellen zu können. 1934 schloss die Reichsregierung mit der IG Farben einen langfristigen Subventionsvertrag und in den Leuna-Werken lief die Großproduktion an. Als sich das Jahr 1934 dem Ende zuneigte, da konnte die Reichswehr vermelden, wir haben fertig. Die ursprünglich bis in das Jahr 1938 projektierten Ausbaustufen von Heer, Luftwaffe und Marine waren in nur 24 Monaten erreicht worden. Was nun kommen sollte, das hatte schon die interne Denkschrift von 1931 gefordert. Der nach Durchführung des Rüstungsprogramms erreichte Rüstungsstand kann nur als Etappe, niemals als Ziel angesehen werden. Wie das in der Praxis ablief, zeigt das Beispiel der Marine. Im ursprünglichen Rüstungsprogramm der Reichswehr war diese Teilstreitkraft eher vernachlässigt worden. 1933 wollte man dann bei der Marineleitung auch ein saftiges Stück vom Rüstungskuchen. Ihr Chef, Admiral Erich Räder, erwies sich äußerst geschickt darin, Hitler auf seine Seite zu ziehen. Im Frühjahr 1934 genehmigte der Kanzler den sogenannten Schiffsbauersatzplan. Dessen Vorgaben ignorierten selbstredend alle Verbote des Versailler Vertrages. Bis 1949, Schiffe bauen dauert ziemlich lange und ist sehr aufwendig, also bis 1949 sollten insgesamt 5 neue Schlachtschiffe, 3 Flugzeugträger, 8 schwere Kreuzer, 48 Zerstörer und 72 U-Boote in Dienst gestellt werden. In den nächsten Jahren wurde der Schiffsbauersatzplan immer wieder überarbeitet und die Bauprojekte wurden immer ambitionierter. Mit den Ambitionen stieg auch der Geldhunger der Marineleitung. Zum Vergleich, Räders Konzept von 1934 kalkulierte mit Kosten von etwas mehr als 500 Millionen Reichsmark. Dieser erste Aufrüstungsplan, allein für die Marine, war also in etwa so groß wie das gesamte Arbeitsbeschaffungsprogramm, das die Regierung Schleicher 1932 auf den Weg gebracht hatte und die Nazis dann ausgegeben hatten. Als dann aber nur ein Jahr später noch größere, noch schwerer bewaffnete Kampfschiffe in Auftrag gegeben wurden, stiegen die Kosten noch einmal erheblich. Allein die Schlachtschiffgiganten Bismarck und Tirpitz verschlangen zusammen bis zu ihrem Stapellauf 1939 mehr als 370 Millionen Reichsmark an Entwicklungs- und Baukosten. Statistiken können die Folgen der Turboaufrüstung für die Wirtschaft und für die Gesellschaft nicht hinreichend lebendig vor Augen führen. Aber sie geben euch einen Überblick, ein Big Picture. Der Anteil des Militärs an den Staatsausgaben stieg im Dritten Reich derart stark an, dass bereits 1938 mehr als die Hälfte aller Staatsausgaben auf das Konto der Reichswehr ging. Insgesamt haben sich die Ausgaben für das Militär zwischen 1933 und 1939 um das 750-fache erhöht. Von 0,8 Milliarden Reichsmark im Jahr 1932 auf 62 Milliarden Reichsmark im Jahr 1939. Setzen wir diese Werte in Beziehung zum Volkseinkommen, dem Bruttoinlandsprodukt. 1932, im letzten Jahr der Republik, machten die Rüstungsausgaben 1,5% des BIP aus. 1939 dann wahnsinnige 23%. Anders gesagt, jede vierte Mark, die in Deutschland umgesetzt wurde, ging drauf für Gewehre, Panzer und Bomber. Dass das volkswirtschaftlich absoluter Irrsinn war und so das ganze Wirtschaftssystem über kurz oder lang ins Chaos stürzen würde, war vielleicht so manchem Experten klar. Doch diese Bedenken fanden ihren Weg nicht in die von Goebbels gelenkte Presse. Hier überstrahlten die scheinbaren Erfolge jeden Zweifel am wirtschaftspolitischen Kurs. Allen voran galt das für das Ende der Massenarbeitslosigkeit. Während andere Industrienationen wie Großbritannien oder die USA Mitte der 30er Jahre immer noch von hoher Arbeitslosigkeit geplagt wurden, herrschte im Dritten Reich nach wenigen Jahren Nazi-Herrschaft offiziell Vollbeschäftigung. Nur am Rande sei bemerkt, auch hier spielte das Regime mit den Zahlen. Und noch wichtiger als die Manipulation der Statistiken, die Arbeitnehmer erkauften sich ihre neuen Jobchancen durch krasse Reallohnverluste und eine um viele Stunden erhöhte Wochenarbeitszeit. Vom traurigen Zustand des Arbeitsrechts im Dritten Reich fange ich jetzt hier gar nicht erst an. Das Regime hatte ironischerweise ein Problem damit, seinen eigenen Erfolg zu erklären, denn er war ja der illegalen Aufrüstung zu verdanken. Zumindest fürs Erste musste man also pro forma die zivilen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen weiterführen. Also wurde am 21. März 1934 der Beginn des Frühlings, traditionell eine Zeit der Belebung am Arbeitsmarkt, mit einer riesigen Propagandashow begangen. Unter dem Blitzlichtgewitter der Presse und einer geschickt platzierten Masse begeisterter Zuschauer schritt Hitler wieder einmal zu einem symbolischen ersten Spatenstich für die Reichsautobahn. Diesmal war es ein Bauabschnitt für die Strecke München-Salzburg. Wer von den Anwesenden wohl ahnte, dass das scheinbare Wirtschaftswunder eigentlich ein Rüstungsalbtraum war? Die rasch sinkende Arbeitslosigkeit hatte, jedenfalls aus Sicht von Hitler und den Nazis, übrigens gleich zwei Vorteile. Zum einen stärkte sie den eigenen Rückhalt in der Bevölkerung, zum anderen förderte sie die Kriegstüchtigkeit dieser Bevölkerung. Je mehr Menschen, vor allem je mehr Männer, in geregelte Arbeitsverhältnisse zurückkehrten, desto leichter ließen sie sich disziplinieren und auf den Armeedienst vorbereiten. Und, so lässt sich als dritter Vorteil hervorheben, die schlechte Bezahlung und die schlechten Arbeitsbedingungen, die gerade bei den Arbeitsbeschaffungsprogrammen herrschten, waren in dieser Perspektive keine notwendigen Übel, sondern hilfreiche Werkzeuge. Denn die Betroffenen und ihre Familien wurden auf diese Weise auf die Entbehrungen vorbereitet, die der ersehnte Eroberungskrieg zwangsläufig mit sich bringen würde. Diese Art der seelisch-mentalen Aufrüstung machte auch vor der Reichswehr nicht Halt. Nur wurde sie hier aus eigenem Antrieb als Selbstanpassung an die neuen politischen Erfordernisse vollzogen. Schon im Mai 1933 hatte Reichswehrminister Blomberg in zwei Befehlen an die Truppe klargestellt, die Berufung der nationalen Regierung unter der Führung des Reichskanzlers Adolf Hitler hat das innenpolitische Leben grundlegend gewandelt. In täglich wachsendem Maße kommen wir unserem Ziel näher, der Einheit der Nation. Die innenpolitische Haltung jedes einzelnen Soldaten muss bestimmt werden von dem Gefühl der Einheit und Zusammengehörigkeit mit jedem national denkenden und strebenden Deutschen. Und? Soldaten, die an einer nationalen Kundgebung teilnehmen, dürfen durch ihr Benehmen nicht den Anschein der Gleichgültigkeit erwecken, sondern müssen klar zeigen, dass sie mit der nationalen Bewegung mitgehen. Im Oktober 1933 kam es dann mit Billigung Blombergs zur Entlassung von einer Reihe hoher Offiziere, die Hitler und seine Parteigenossen für politisch unzuverlässig hielten. Am 4. Januar 1934 wurde schließlich mit General von Hammerstein, ausgerechnet der Chef der Heeresleitung, in den Ruhestand geschickt. Hammerstein hatte nie einen Hehl daraus gemacht, dass er wenig für Hitler und die Nazis übrig hatte. Woher mittlerweile der Wind wehte, verdeutlicht die Reaktion auf eine Affäre, die sich wenige Wochen später zutrug. Anfang Februar 1934 feierte eine Gruppe von Offizieren in einem Berliner Nobelhotel gerade den Geburtstag von Ex-Kaiser Wilhelm II., als ein Rollkommando der SA an die Tür klopfte. Die Braunhemden sprengten die Party und verhöhten die anwesenden Offiziere. Als die sich dann bei ihrem Chef, nämlich General Blomberg, beschwerten, tat der den Vorfall einfach ab. Denn der Reichswehrminister war längst schwer damit beschäftigt, sich bei Kanzler Hitler beliebt zu machen. Bereits im Herbst 1933 hatte Blomberg bei einer Truppeninspektion, an der auch Hitler teilnahm, das Folgende gesagt: Was geben wir? Nun, wir geben unser vollstes Vertrauen, rückhaltlose Zuverlässigkeit, unerschütterliche Hingabe an unserem Beruf und Entschluss, in diesem neuen, neu geformten und neu durchbluteten Reich zu leben, zu arbeiten und, wenn nötig, zu sterben. In der ersten Jahreshälfte 1934 führte der Minister dann eine Reihe von Neuerungen ein, die nicht weniger waren als der Türöffner für den Umbau der Reichswehr im nationalsozialistischen Sinn. Nun trat das Hakenkreuz zu den Hoheitszeichen auf den Uniformen und Helmen der Reichswehr. Außerdem sollte die Truppe regelmäßig ideologische Schulungen durchlaufen. Oder wie es Blomberg in dem entsprechenden Erlass ausdrückte: Das erste Jahr der nationalsozialistischen Staatsführung hat die Grundlagen für den politischen und wirtschaftlichen Neubau der Nation gelegt. Das zweite Jahr stellt die Notwendigkeit der geistigen Durchdringung der Nation mit den Leitgedanken des nationalsozialistischen Staates in den Vordergrund. Ich ordne daher an, dass künftig dem Unterricht über politische Tagesfragen in der Wehrmacht von allen Dienststellen erhöhte Bedeutung beizumessen und gesteigerte Aufmerksamkeit zuzuwenden ist. Der eigentliche Sündenfall war aber ein anderer. Im März 1934 ließ Blomberg bekannt geben, dass fortan auch im Militär der Arierparagraf gelten würde. Für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs war das kein großes Opfer, denn der Anteil von Soldaten und Offizieren jüdischen Glaubens oder jüdischer Herkunft im Sinne der braunen Rasseideologie war verschwindend gering. Die Einführung des Arierparagrafen war vor allem eine symbolische Unterwerfung unter eben diese Rasseideologie. Auf die Entscheidung ihres Chefs reagierten einige Offiziere mit kaum verhohlender Kritik, viele mit stiller Scham, nicht wenige mit halbseidenen Rechtfertigungsversuchen. Man kann also nicht sagen, dass das Militär zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig vom NS-Rassenwahn infiziert war. Allerdings zeigen die Reaktionen bzw. ihr Fehlen, dass den meisten Offizieren bei all ihrem Stolz auf ihre Professionalität und ihre Bildung jede Einsicht in die brutale Logik der Rasseideologie fehlte. Der Arierparagraph wurde hingenommen als bedauernswertes Bauernopfer für Ansehen, Ehre und Wachstum der eigenen Organisation. Die Reichswehr sah sich traditionell als Verkörperung der Kriegstüchtigkeit, der Wehrmacht der deutschen Nation. Um sie zu erhalten, war ein kleines Opfer an die persönliche Integrität und den sonst so hochgehaltenen Korpsgeist wohl gerechtfertigt. Was die Militärs übersahen: indem sie beim Arierparagraphen vor den Nazis einknickten, opferten sie in Wirklichkeit viel mehr als nur ihre jüdischen Kameraden, was aus heutiger Sicht ja schon schlimm genug erscheint. In der republikanischen Ära war die Personalpolitik ein ewiges Streitthema mit dem Parlament gewesen. Die deutschen Militärs hatten damals immer wieder, ohne jede Kompromissbereitschaft, darauf gepocht, alle personalpolitischen Angelegenheiten selbst bestimmen zu dürfen. Diese vermeintlichen Vorrechte hatte die Reichswehr gegen das Parlament mit Händen und Füßen verteidigt. Und nun, unter der Herrschaft der Nazis, gab sie gleich bei der ersten Gelegenheit kampflos klein bei. Für die Zukunft verhieß das nichts Gutes. Mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 34.8 von Deutschland 33.45. Ich würde ja gern behaupten, dass ich wieder fit bin, aber ich glaube, ihr habt es auch zwischendurch gehört. Ich bin immer noch etwas erkältet und darum musste ich auch immer mal wieder schneiden. Trotzdem hoffe ich, dass die Folge soweit in Ordnung ist. Ich konnte auch einfach nicht mehr ohne. Ich habe es zu sehr vermisst. Ich habe mich hingesetzt und habe in weniger als 6 Stunden diese 4000 Wörter rausgehauen, auf 2 Tage verteilt. Das hat mir wieder viel Freude bereitet und ich wollte ja auch selber wissen, wie es weitergeht. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf 2 Wegen tun. Einmal könnt ihr die Show bewerten auf dem Podcatcher eurer Wahl. So wird nämlich die Reichweite und die Sichtbarkeit erhöht. Die 2. Möglichkeit besteht darin, euch bei Patreon anzumelden. Dort gibt es Unterstützerlevel schon ab 2 Euro im Monat und im Gegenzug erhaltet ihr Zugriff auf Bonus-Content und auf die gedruckten Skripte und auf eine Version des Podcasts ohne Intro-Musik und Outro-Musik, perfekt für diejenigen, die ihn zum Einschlafen hören wollen. In dieser Woche möchte ich mich bei meinen UnterstützerInnen bedanken, nämlich bei Lukas, der über PayPal gespendet hat, über die neuen Patreons Stefan und Simon, über eine Buchspende von Martin, nämlich zum Thema Borussia Dortmund im Nationalsozialismus, und wie jede Woche geht der Dank raus an meine ProduzentInnen Annika, Cora, Lukas, Miles, Götz, Valentina und Haruka. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.